Bij ons hebben we Ingo Schulze en Willem Zadelhoff. En die gaan nu een gesprek met zich elkaar hebben. Zoals ik hier ga gaan.
Ja. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Antwerpen, andere Buch. Was zum ersten Mal hier in Antwerpen?
Ich bin nicht zum ersten Mal in Antwerpen, zum ersten Mal mit einem Buch von mir. Ich war 1996 oder 97 und erinnere mich bestens an den großen Marktplatz und an das Rubenshaus.
Okay. Adam und Evelyn ist ihr letzter Roman, jetzt übersetzt auf Holländisch. Es geht über... Es fängt an, das Buch, in August 89.
Mhm.
Dann geht das, es wird geflüstert, dass zwischen Österreich und Ungarn die Grenze geöffnet wird.
Beziehungsweise der Stacheldraht war schon abgebaut und viele dachten, man kann so ohne weiteres über die grüne Grenze gehen, aber viele machten sich auf den Weg nach Ungarn in der Hoffnung, dass die Grenze überhaupt geöffnet wird. Und mein Buch beginnt am 19. August 1989. Das war der Tag, an dem dieses sogenannte paneuropäische Picknick stattfand und hunderte von DDR-Leuten dann über die kurz mal geöffnete Grenze rannten. Und diese Hoffnung hatten dann viele, dass es nochmal passiert, dass die Grenze noch einmal geöffnet wird. Das hat, glaube ich, kaum jemand gedacht, dass es generell geöffnet wird. Und dann ist es so, die Hauptfigur ist ein Schneider aus der ostdeutschen Provinz und er betrügt seine Frau mit einer Kundin und seine Frau Evelyn fährt mit einer Freundin und deren Cousin aus dem Westen nach Ungarn an den Balaton und Adam fährt ihnen hinterher.
Man kann sagen eigentlich, dass Evelyn, die träumt davon, ins Westen zu gehen.
Ja.
Aber für Adam, er ist nicht richtig ein Fan von der DDR, aber er hat sein Leben, sein
Auskommen. Ja. Er hat sehr viele Kundinnen, die ihn lieben, weil er sie schön macht. Und er macht sie so schön, dass er sich dann selbst in diese Kundinnen mitunter verliebt, sie zumindest begehrt. Und das führt natürlich zu Komplikationen. Aber er ist jemand, der gegen die DDR ist, aber in einem gewissen Wohlstand lebt. Er hat sein Haus, seinen Garten, er erwartet einen neuen Lada, also für östliche Verhältnisse eines der besten Autos. Und ist einfach sehr unabhängig und kann vor allem das machen, was er möchte. Und er hat keine Idee, also er möchte nicht in den Westen. Aber seine Frau überlegt und er trifft, als er seiner Frau hinterherfährt, in der Tschechoslowakei auf eine junge Ostdeutsche, die versucht hatte, durch die Donau nach Ungarn zu schwimmen. Und er nimmt sie in seinem Kofferraum mit nach Ungarn.
Am Ende sind sie dann in Westdeutschland und dann fällt der Mauer.
Dann fällt die Mauer und sie sind gar nicht so glücklich, weil sie dann sagen, naja, also dann hätten wir ja auch noch warten können. Und ich war erst erschrocken über diese Erkenntnis meiner Figuren, die ergab sich so aus dem, was ich schrieb, bis ich dann Dokumentarfilme sah und auch Interviews las, wo man merkte, dass die Leute, die weggegangen sind, sagten, wenn wir das gewusst hätten, dann hätten wir nicht alles aufgegeben und wären mit nichts sozusagen losgezogen. Und das Problem ist, wie im Fall von Adam, dass dann sehr oft auch die Wohnung verwüstet wurde oder von anderen ausgeräumt wurde. Also das war sehr eigenartig. Die sich auf den Weg gemacht hatten, die waren nicht unbedingt glücklich über den Mauerfall, obwohl es natürlich dann beim zweiten Nachdenken doch vieles einfacher machte.
Ja, in ihrem Roman Neue Leben gibt es Enrico Türmer, der Hauptfigur. Und wenn er ganz jung ist, träumt er, dass er auf einen Moment ein richtig sehr bekannter Schriftsteller ist, der aus dem DDR flieht.
Ja, oder zumindest vielleicht sogar noch in der DDR lebt, aber als Dissident im Westen gefeiert wird, ja.
Und das ist auch eigentlich am Ende das Gleiche. Im Moment, dass die Mauer gefallen ist, ist sein Traum eigentlich für immer ein Traum geworden.
Ja, also deshalb hört er dann auch auf zu schreiben. Er wollte immer Enrico Türmer aus Neue Leben in der DDR leben, leiden, darüber schreiben, um eines Tages als gefeierter Dissident in den Westen zu gehen. Und er ist immer gegen die DDR, aber er braucht diese in Ost-West geteilte Welt mit der ungeheuren Aufmerksamkeit, die jedem Wort zuteil wird. Und dann merkt er plötzlich, ja, was soll ich? Ich laufe da mit Millionen anderer in den Westen. Keiner wird mir besondere Beachtung schenken. Und aus dem unglücklichen Schriftsteller wird so ganz allmählich ein glücklicher Geschäftsmann.
Diesen Enrico Türmer, die geht auch in der Armee eigentlich nur, um Material zu sammeln, um später dann über zu schreiben.
Ja, also er denkt, ich muss etwas finden, wo die Gesellschaft besonders hart ist und was auch den Westen interessiert. Und er hofft dann sogar, dass er beim möglichen Einmarsch nach Polen 1981, als Solidarność stark wird, dass er da mit dabei ist und ist dann fast enttäuscht, dass es nicht zu einem Einmarsch kommt. Und das war für mich so eine Pervertierung des Dissidentischen bzw. des Schriftstellerischen, dass man sagt, Hauptsache ich kann schreiben, auch wenn die ganze Welt darüber zugrunde geht. Das früheste Exemplar wäre eigentlich Nero gewesen. Zumindest so, wie er uns überliefert worden ist.
Und dann haben wir ja 20. Jahrhundert Herbert von Karajan, der hat immer dirigiert.
Ja, gut.
Vor 45, nach 45.
Er hat sozusagen durchdirigiert.
Ja, ja. Das ist auch eine Art Poetik, ist das,
Ja, also für mich war es aber auch die Möglichkeit, ich konnte nicht einfach so über die DDR schreiben. Das wurde so pseudodissidentisch. Und ich denke, wenn man über das, was davor war, schreibt, muss man auch darüber schreiben, wie die Abhängigkeiten wechseln. Und das habe ich sowohl versucht in Neue Leben als eben auch in Adam und Evelyn zu beschreiben. Und damit bin ich jetzt auch erstmal froh, dass ich werde so schnell jetzt erstmal nicht, glaube ich, wieder über 89, 90 schreiben. Am sichersten fühle ich mich immer, wenn ich über die Gegenwart schreiben kann, denn bei den Älteren, also wenn man zurückgeht, fragt man sich dann doch, hat man das damals wirklich so gesagt? Andererseits ist es natürlich wirklich die Möglichkeit, diese zwei Welten, die aufeinander prallen, diesen Weltenwechsel, der ja eigentlich die Geburt unserer heutigen Welt ist, das Ende des Kalten Krieges, das kann man dort nochmal sehr genau fassen. Und ich habe die Hoffnung, dass die eine Gesellschaftsordnung die andere erhält und dass man so etwas vielleicht begreift, was man sonst nicht begreift. Wenn man eine Sprache spricht, dann spricht man halt eine Sprache. Erst wenn man eine zweite hat, merkt man die Möglichkeiten und die Begrenztheit der eigenen Sprache.
Man kann sagen, man kann das, was jetzt passiert, eigentlich nur verstehen, wenn man sich ein bisschen in die Vergangenheit vertieft.
Ja, unbedingt, denn ich meine, es war eben leider Gottes keine Vereinigung in Deutschland, sondern ein Beitritt. Daraus erklärt sich sehr vieles. Und 89, 90 war ja auch letztlich so eine Art Sieg des Westens über den Osten. Nur er hat dem Westen nicht gut getan, weil man dann sagte, naja, also der Osten ist untergegangen, wir haben Recht behalten und jetzt setzen wir auf Markt und auf Freiheit, ohne zu sehen, dass eigentlich zur Freiheit auch eine soziale Gerechtigkeit gehört. Und wenn die fehlt, pervertiert sich die Freiheit. Und
ich fand das sehr komisch, in Berlin gibt es dann Trabi-Safari. Das ist in Berlin und in Dresden. Die Firma hat auch eine Website. Und da kann man sich als Tourist in ein alter Trabant herumfahren lassen durch Berlin. Und das hat für mich so etwas. Ja, in Holland gibt es dann Holzschuhe. Und es wird so ein bisschen so, es ist auch ein bisschen so richtig ungefährlich gemacht.
Naja, gut, das sind, glaube ich, immer diese üblichen.
Für mich war das eigentlich das Symbol von der Beitritt.
Ja, ja. Also man delektiert sich an den Schrulligkeiten, an den Merkwürdigkeiten des Ostens. Und die Schwierigkeit dabei, man kann ja gerne über diesen Trabi lachen und auch darüber lachen, wie wichtig er den Leuten war, was ja in gewisser Weise auch verständlich ist. Mein Problem ist, da nicht so sehr, also das ist für mich nicht, das soll man ruhig tun, aber schwierig wird es, wenn man über die heutige Zeit spricht und man kritisiert Dinge, indem man auch Vorschläge macht, wo man sagt, naja, vielleicht ist das doch nicht der Weisheit letzter Schluss, dass man immer nur privatisiert und dann kommt, naja, aber das in der DDR haben wir doch gesehen, wohin das führt. Also, dass die DDR immer auch so ein Totschlagargument ist, dass man kaum etwas sagen kann, was irgendwie mal in der DDR auch gewesen ist, ohne dass es nicht sofort vom Tisch gewischt wird.
Es war auch so, dass die wirtschaftliche Situation vor 89 war eigentlich überhaupt nicht so schlimm.
Sie war so, dass man jetzt keinesfalls sagen kann, wir haben jetzt irgendwie ständig nach Fleisch angestanden oder so. Die Versorgungslage war mit den Grundnahrungsmitteln natürlich ganz gut. Es war nur diese ideologische Bevormundung, die jeden Bereich betraf. Das wurde zwar mit Jahr zu Jahr besser, aber sie war natürlich trotzdem da. Und so eine Mauer, man kann nicht eine Mauer um ein Land bauen, das führt diese Ordnung a priori ad absurdum. Da braucht man gar nicht drüber zu reden. Aber es war auch der Verfall der alten Städte. Also hätte es 89, 90 nicht gegeben, wären, glaube ich, diese vielen alten Städte in sich zusammengebrochen, die nicht im Zweiten Weltkrieg zerstört worden wären, eigentlich dadurch, dass man da nichts tat, kaputt gegangen. Und es war natürlich auch eine immense Umweltzerstörung, weil es mit sehr vielen alten Technologien gearbeitet wurde, sehr niedrige Umweltschutzstandards. Ja, also da gab es eine ganze Menge, aber es war jetzt sozusagen von der Opposition, die 89 auf die Straßen ging, war es natürlich jetzt auch nicht unbedingt das Ziel, ein vereinigtes Deutschland und eine große Bundesrepublik zu bekommen. Man hoffte schon, dass man hier etwas generell verändert.
Ich habe ein Interview gelesen mit Herr Most oder so, war ein wichtiger Angestellter von der DDR-Staatsbank. Mhm. Der hat auch so in 90, 91 oft gesprochen mit Helmut Kohl, mhm, und hat ihm die Zahlen sehen lassen. Man hat auch gesagt, und Herr Kohl war überhaupt nicht interessiert in dem wirtschaftlichen Sache. Das war ihm zu kompliziert. Mhm. Er wollte nur Politik betreiben.
Ja, er hat ja die Wahl dadurch gewonnen, dass er sozusagen wie ein Weihnachtsmann alles Mögliche versprochen hat. Und die Schwierigkeit ist, dass wir heute noch dafür zahlen, dass es in unglaublich schneller Zeit eine Privatisierung gab, die praktisch unmöglich war. Und dadurch es eine Deindustrialisierung in Ostdeutschland von 70-80% gab. Und ich glaube, 2007 kamen wir wieder auf den Stand des Bruttoinlandsproduktes, wie es 1989 gewesen ist.
Okay. Herzlich danke.
Vielen Dank für die Möglichkeit. Ich hoffe, es haben einige Leute verstanden.
Da zweifle ich nicht an. U luistert naar Ingo Schulze. Vielen Dank für Ihren Besuch. En zijn interviewer was Willem van Zadelhof. We spraken over het laatste boek van Ingo Schulze over 20 jaar Wende. En zijn roman Adam en Evelyn, die, dat wil ik toch nog even meegeven, genomineerd werd voor de Deutsche Buchprijs. En die hier ook aangeboden wordt op het andere boek.